ARD.
So, dann geht's los.
Wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Liebling.
Hallo Anke Engelke und hallo Lieblinge. Wie jeden Donnerstag sind wir zusammen. Guten Tag.
Hello everybody. Guten Tag, guten Tag, guten Tag.
So, pass mal auf. Wir haben als erstes Gabi Englisch. Ich liebe allein den Namen natürlich schon, den als Nachnamen zu haben. Hallo, liebe Lieblinge. Ich gehöre seit der Corona-Pandemie zu den Lieblingen. Und da ich dienstags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags auf Entzug bin, habe ich auch alle im Netz verfügbaren alten Folgen gehört. Ihr habt mir durch ziemlich schwere Zeiten geholfen, mich immer wieder aufgemuntert, mir Mut gemacht, zum Lachen gebracht, auch tief gerührt. Und bei einigen Themen dachte ich schon, jetzt schreibe ich auch mal. Hab's dann doch wieder verworfen. Aber jetzt ist es soweit. Vor einiger Zeit habt ihr über die App Be My Eyes gesprochen und ich war begeistert von dieser großartigen Idee. Also Menschen, die Sehbehinderungen haben, können, wenn sie im Supermarkt stehen zum Beispiel und etwas nicht lesen können, können mit dem Handy diese App anrufen, dann wird einer, der mitmacht an dieser ganzen Aktion, angewählt und dann kann er per Kamera zum Beispiel sehen, was dort gelesen werden muss. Und das ist diese App Be My Eyes. Diese App habe ich mir als Sehende, Freiwillige direkt heruntergeladen und auch in der Familie und im Freundeskreis dafür geworben. Am Montag, 18.8. hattet ihr unter anderem die Capture Codes zum Thema, ja, diese nervigen Captures, um zu überprüfen, dass du kein Roboter bist. Und während ich euch zuhörte, sah ich mich verzweifelt vor dem Tablet sitzen und alle Bilder mit Autos, Ampeln, Fahrräder antippen, fluchen und schimpfen, weil es erst beim dritten oder vierten Versuch funktioniert. Heute am Dienstag, gerade vor 30 Minuten, erhielt ich den ersten Be My Eyes Anruf.
Ui.
Ich habe mich so gefreut und ich war ein bisschen aufgeregt. Am Telefon war ein junger, super freundlicher Mann und ihr könnt euch sicher vorstellen, was jetzt kommt. Er zeigte mir den Bildschirm seines Handys mit einem Capture.
Ah.
Wir mussten die Bilder mit Booten anklicken. Da er noch die Umrisse sehen konnte, war es recht einfach zu beschreiben, welche Bilder meiner Meinung nach irgendein Boot zeigten. Wir haben uns noch darüber unterhalten und lustig gemacht, wie oft ich schon an diesen Bildchen verzweifelt bin. Aber der erste Versuch hat funktioniert. Ich war so froh darüber und wir haben uns im Anschluss dann noch ein bisschen sehr nett unterhalten. Ihr Lieben, das war ein unbeschreiblicher Serendipity-Moment, der mich sehr glücklich gemacht hat. Danke für all die wunderbaren Geschichten, Gedichte und Momente. Viele Grüße vom Niederrhein, euer Liebling Gabi. Ist lustig, oder? Da kommen wieder ein paar Sachen zusammen.
Passt hervorragend. Wobei ich sagen muss, dass ich noch nie Boote habe anklicken müssen. Ich habe den Eindruck, ich kriege immer nur Brücken und Fahrräder und, was war das dritte? Nicht Autos. Aber auch irgendwie noch was Bescheuertes. Aber in erster Linie muss ich immer Fahrräder und Brücken anklicken.
Ja, manchmal habe ich noch Autos und Busse, habe ich dann auch ganz oft gehabt. Und einmal hatte ich Treppen. Ich musste Treppen anklicken. So, dann geht es weiter mit Karin. Ihr habt mir mit der Geschichte eines Lieblings geholfen, eine für mich wichtige Erinnerung wieder freizulegen. Ihr habt vorgelesen, dass bei einer Beerdigung ein Gedicht von Mascha Kalego verlesen wurde, welches mit den Worten beginnt, eines Morgens wachst du auf und bist nicht mehr am Leben. Da fiel mir plötzlich wieder ein, dass diesen Satz so ähnlich mein Vater in den Tagen vor seinem Tod ausgesprochen hatte. Er meinte zu mir, als ich bei ihm am Bett saß, das stelle ich mir schon komisch vor, wenn ich eines Morgens aufwache und merke, ich bin tot. Ich erinnere mich jetzt wieder so gut daran, schreibt sie, auch daran, wie wir uns dann angelächelt haben. Er sprach dann noch weiter. Ich möchte euch dann so gerne anrufen und sagen, wie es dort ist, wo ich dann bin, aber das wird halt leider nicht möglich sein. Diesen letzten Satz hatte ich bereits in meinem Buch, Karin muss man wissen, ist Liedermacherin, Autorin und Psychologin, diesen letzten Satz hatte ich bereits in meinem Buch 7 Tage sterben und ein ganzes Leben festgehalten, welches gerade schon im Lektorat ist und in ein paar Wochen erscheinen wird. Dank eurer Geschichte konnte ich mich plötzlich aber auch wieder an den ersten Satz erinnern und werde ihn auf alle Fälle noch ergänzen. Ein kleines Sahnehäubchen voller Witz, Tiefe und Innigkeit. Vielen Dank für den Impuls, der diese schöne Erinnerung in mir gerade noch rechtzeitig wieder wach geküsst hat. Liebe Grüße von Karin. So, ist ja auch ganz schön, dass das so funktioniert hat.
Siehst du, und mit etwas Glück landen in der Danksagung dann die Lieblinge, weißt du? Vielleicht, manche Autorinnen machen das ja auch so, dass sie eine Danksagung hinten im Buch haben, weißt du? Und da steht dann, ein kleiner Dank geht raus an die Lieblinge. Und dann wissen nur die Lieblinge Bescheid, wer gemeint ist. Ha, ha, ha.
Das wäre sehr schön. Okay, dann kommen wir mal zu einer kleinen Badengeschichte. Eine schöne Badengeschichte. Hallo ihr Lieben, moin, das ist Dorothee Michalschick. Ja, moin, wie es bei uns heißt. Ich höre euch, seit Mirja, meine Tochter, ihre Zürich-Geschichte mit euch geteilt hat. Es gibt hier bei uns seitdem eine kleine Fangemeinde des Podcasts, die durch die norddeutsche Talkshow, also damals, als wir bei Radio Bremen 3:09 waren, noch sehr gewachsen ist, wie ihr wisst. Heute muss ich direkt reagieren. Der Zugbegleiter und die 30 Minuten Verspätung, wir hatten es sogar direkt letzte Woche, glaube ich. Es war bestimmt eine geplante Bahnfahrt von Hamburg nach Bremen, sagt sie. Die ist nämlich super kurz, so 1:11 bis 1:30 und da sind natürlich 30 Minuten Verspätung viel. Er machte ja eine große Geschichte, das war eine saulustige Ansage. Wenn aber die Verspätung Tag für Tag passiert und die Gründe dafür zum Einschlafen einfallslos und überflüssig sind, ja, es ist spät und jeder Pendler in nach Hause will, sinkt auch im Norden mal die Gelassenheit und alle meckern. Da kommt so eine Ansage wie gerufen und rettet allen den Tag, den Abend. Ich weiß gar nicht, wir können die Ansage ja noch mal kurz mal so reinhören, wie das war. Denn ich glaube, genau, das war diese Ansage, so fing die an.
Wenn wir uns dazugestiegen sind für meine letzte Ansage, möchte ich Ihnen mitteilen, sollen Sie sich fragen, warum wir so viel Verspätung haben und sich darüber ärgern zu Recht, dann darf ich Ihnen die Empfehlung geben, suchen Sie sich Fahrgäste, die seit Hamburg hier mit auf dem Zug sind, die können Ihnen das erklären. So knüpfen Sie gleichzeitig auch noch nette neue Bekanntschaften.
Und so weiter. Also, das war er, ne, auf den sie sich bezieht. So, und da kommt natürlich so eine Ansage, sagt sie, gerufen und rettet allen den Tag oder den Abend. Ich hatte auch mal, schreibt sie weiter, kurz vor Mitternacht, an einem nervigen Bahntag mit richtig viel Verspätung von Köln nach Kiel für das letzte Stück der Fahrt eine sehr gut gelaunte Zugbegleitung, die sich und uns kurzweilig über Ansagen für alle unterhielten. Schließlich verabschiedeten sie sich als Jim Knopf und Lukas von uns. Alle stiegen grinsend aus dem Zug in die nächtliche Dunkelheit und guckten noch hoch ins Führerhaus des Zuges. Da kommt beim Kopfbahnhof in Kiel jeder Reisende vorbei und winkten dem Team dort zu. Als zweite Anmerkung, ich heiße Dorothee, wohne in Schleswig-Holstein auf dem Land und esse eine Müsli in meinem Joghurt. Keine Rosinen, weder mit noch ohne. Liebe Grüße, schönen Tag. Bis Montag dann, Dorothee. Ja, ich stelle mir das so herrlich vor, es ist spät und sie gehen alle am Zughäuschen da vorbei, an dem Führerhaus und haben alle aber gute Laune und alle schicken noch ein letztes Strahlen hoch in den Führerstand. Ich finde das so schön.
Ich habe auch festgestellt, dass ich nicht die Einzige bin, die nach dem Aussteigen doch noch, wenn dann noch jemand steht von der Crew, ne, vom Team, doch noch mal Danke sagt. Das machen einige inzwischen. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so auffällt, weil ich es selber mache, aber das kann man doch mal machen. Nach einer langen Fahrt, wenn man aussteigt, wenn da auch ein Zugbegleiter dann da steht oder eine Zugbegleiterin, einfach kurz Danke sagen, weißt du? Das ist ein Wort, das ist schnell gesagt. Und das bedeutet denen ganz viel. Aber warte mal, ich komme noch mal zu was anderem zurück von Dorothee, die Rosinen. Wann ging das eigentlich los, Chrissy, dass auf Müsli-Packungen oder auch auf sogenannten Studentenfutterpackungen, lustig, dass das auch nicht gegendert wird, ich glaube, dann bricht alles zusammen. Wenn da noch stehen würde Studierendenfutter, ich glaube, dann bricht Deutschland zusammen. Aber seit wann ist das so, dass da draufsteht auf der Verpackung, ohne Rosinen? Es war wahrscheinlich irgendwann mal den Leuten, die Rosinen nicht mögen, zu viel. Dann haben sich zu viele beschwert. Wie hat die Industrie das rausgekriegt, dass manche Leute das Müsli ohne das, weißt du, dieses wirklich so ein fettes Müsli mit allen möglichen Kernen und Körnern ohne Rosinen? Wann ging das los?
Ich vermute, dass jeder, der da in dem Müsli-Bereich arbeitet, auch bei der Firma oder allen Firmen, aus seinem eigenen Umfeld irgendwann gehört hat, ah ja, ich mag keine Rosinen. Und mich wundert es immer, dass Menschen keine Rosinen mögen. Manche ekeln sich geradezu vor Rosinen, die ja einfach nur süß sind. Wir alle mögen süß, wir alle essen Obst. Und trotzdem, Rosinen ist ein absolutes No-Go für viele Menschen mittlerweile. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Und ich glaube, die Industrie musste einfach nur zuhören. Wahrscheinlich in der eigenen Familie, bei den Nachbarn, um zu merken, viele Menschen mögen keine Rosinen. Was ist das Problem? Wie ist es bei dir?
Ich bin absolut Team Rosine. Ich bin Team Rosine, weil ich ja auch gern Porridge esse und ich mag das auch, wenn das eingeweicht ist. Ich mag das, wenn das pampig ist. Ich mag das, wenn das warm ist. Weißt du, so lauwarm finde ich total lecker und das ist ja die Zuckerquelle eigentlich. Also dadurch wird ja das, was ansonsten eher so nussig ist und haferflockig und so und fast neutral, wobei, wenn man lange kaut, dann gibt es ja eine Explosion im Mund, eine Geschmacksexplosion. Dann schmeckt man ja alles, was da zwischen den Zähnen zermalmt wird. Und ich brauche die Rosine, um es süß zu machen, ehrlich gesagt. Und ich habe nichts gegen Rosinen. Ich finde Rosinen super, weil ich auch Trauben super finde. Aber das ist vielleicht kein Argument.
Ja.
Und dass es eklig ist, ja, etwas, was trocken getrocknet ist und so runzlig und schrumpelig aussieht, vielleicht ist es ein Abturner für manche Leute, vielleicht ist es nur der Geschmack oder diese wirklich hochkonzentrierte Süße, ich weiß es nicht.
Es erinnert uns vielleicht daran, dass wir älter und schrumpeliger werden. Wer weiß, ob das im Unterbewusstsein eine Rolle spielt, aber ich glaube nicht. Dann haben wir Ina Geier. So, Ina, eigentlich bin ich gerade mit meiner Familie in Norditalien im Urlaub. Da ich aber im März eine Brustkrebsdiagnose erhalten habe, fahre ich nun innerhalb unseres Urlaubs zweimal alleine mit dem Zug von Italien nach Deutschland zur Chemotherapie und danach zurück. Schon am Anfang des Urlaubs musste ich an euch denken, weil wir wieder so ein komisches Mautschild, wie von euch damals beschrieben haben, passierten und ich dank eures Podcasts wusste, das müssen wir online bezahlen. Ich hatte ja am Comersee oben diesen einen Abschnitt. Wenn du kein Italienisch sprichst, ja, da steht nämlich drauf, sie müssen online zahlen. Dein Kennzeichen hingegen wird natürlich fotografiert. Ja, dann sieht das, siehst du alt aus, wenn du dann gleich eine fette Strafe zahlen musst, ohne überhaupt jemals mitbekommen zu haben. Also es ist eine ganz miese Nummer da oben am Comersee. Aber Ina konnte darauf achten, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Ich hätte das sonst glatt übersehen, sagt sie. Unnötig zu sagen, dass es mich 3 Tage und viele Nerven kostete, die Maut auch zu bezahlen. Heute bin ich jetzt das 2. Mal alleine auf dem Weg zurück zur Therapie, während meine Lieben in Italien bleiben. Da ist die Stimmung eh schon nicht so toll und dann gab es auch wirklich Grund, über die Deutsche Bahn zumindest den Kopf zu schütteln. Kurz war meine Laune so lala und dann aber höre ich bei der Abfahrt in Basel Anjas tolle Stimme aus dem Lautsprecher.
Oh, und zack, Anja.
Ich habe wieder gute Laune und freue mich so. Ich habe das als Zeichen genommen, weiter gut Mutes zu sein. Wenn Anja meine Fahrkarte kontrollieren sollte, habe ich mir fest vorgenommen, sie anzusprechen. Ja, das ist natürlich auch ein Muss. Also ich bitte dich. Herzliche Grüße aus dem ICE 4. Finde ich interessant, dass sie sogar die ICE-Nummer. Ich gucke ja auch immer, ob ich mit dem ICE 4 fahre, weil das ist für mich der bequemste.
Und ja, der ist schön.
Schön, Ina, dass du auch darauf achtest. Das finde ich lustig. Das ist also Ina, die offensichtlich dann Anja gehört hat. Und wenn es nicht Anja war, Anja ist nämlich nicht unten so oft. Also Basel ist sie in der Regel nämlich nicht. Möglicherweise war es jemand, der genauso unterhaltsam wie unsere Zugchefin in Residence ist. Ja. Aber wir werden Anja mal fragen, ob sie es vielleicht in Basel war.
Und dann könnten wir Ina auch noch anbieten, uns auf dem Laufenden zu halten, was mit ihrer Therapie ist, weil wir Lieblinge ja ganz gut darin sind, auch so ein bisschen aneinander zu denken. Also wenn sie irgendwelche Termine hat, vor denen sie Bammel hat und so, vielleicht können wir da ein bisschen an sie denken.
So, jetzt kommt eine kleine Geschichte, die bezieht sich auf etwas, was du vor kurzem, entweder letzte oder vorletzte Woche erzählt hast. Dini, eigentlich Claudine, hat geschrieben, hört uns seit Anfang des Jahres regelmäßig. Das Regelmäßige schlich sich so langsam dadurch ein, dass mein Mann aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in Rente gehen musste und ich aus meinem Job aussteigen konnte, damit wir die Zeit, die uns hoffentlich noch lange zur Verfügung steht, auch genießen können. Frei nach dem Motto, das Leben ist zu kurz für später. Entsprechend dem Buch von, weiß ich nicht mehr. Mir hat dieses Buch übrigens immer wieder bei einigen Lebensentscheidungen wirklich geholfen. Auf alle Fälle sind wir da ab da öfter in Kurzurlauber gefahren, haben endlich unsere Freunde und Verwandten besucht und auf den Fahrten zusammen immer wieder den Podcast gehört. Ich fragte mich bei den ersten gehörten Folgen noch, wie man denn ein Liebling wird. Ob es da auch so etwas gibt wie eine Clubkarte oder ob man sich bewerben muss oder wie auch immer man sich diesen Elch oder was auch immer verdienen oder gewinnen kann. Und irgendwann habe ich dann kapiert, dass man auch einfach nur so ein Liebling sein kann, einfach wenn man dabei ist, mitfühlt, Anteil nimmt, bereit ist, sich vielleicht selber etwas zu öffnen und dankbar zu sein, dass andere den Mut haben, sich zu öffnen. Oder liege ich da falsch? Nein, liegst du nicht.
Das ist die perfekte Definition. Ehrlich gesagt, besser hätten wir es nicht formulieren können. Genau so ist es, Dini, genau so ist es.
Eigentlich einfach menschlicher Mensch unter menschlichen Menschen zu sein, die gibt es leider aber nicht überall. So hat sich es dann zusammengefasst. Liebling sein heißt, einfach menschlicher Mensch unter menschlichen Menschen zu sein. Das kann man ja nicht schöner schreiben. Ich habe so viel an Wissen und Erlebnissen und schönen Geschichten bei euch aufsaugen können. Sie bereichern mich. Inzwischen habe ich von meiner Familie letzte Woche so Hörgeräte, also eher moderne Ohrstöpsel, geschenkt bekommen, damit ich damit auch beim Zwetschgenpflücken den Podcast hören kann und sie nicht immer mithören müssen. Mein Mann hört ja auch gerne, aber leider nicht so gerne wie ich. Also, warum ich euch vor allem schreibe, ist, damit ich auch etwas Wissen weitergeben kann. Interessiert, glaube ich, nicht viele, sonst hätte das ja schon ein anderer erzählt oder habe ich es etwas nicht mitbekommen. Anke erzählte in KW 33, ist doch schon 3 Wochen her, dass sie im Zug bei oder aus München saß und 3 schwarz gekleidete Männer gesehen habe, denen sie gerne am Kragen gezupft hätte. Sie fragte sich, wie denn das Ding eigentlich heißt. Da ich einen solch schwarz gekleideten jungen Mann als Sohn habe, ne, also einen Geistlichen, gab ich die Frage nochmals weiter und erfuhr, dass dies intern auch flapsig manchmal als Hundehalsband Gottes bezeichnet wird oder als Currywursthalter. Offiziell nennt man das Ding Collar. Das kennen wir dann auch aus dem Englischen. Ja. Es ist ein sogenannter Römerkragen. In dieser Form steht es ein paar Millimeter über dem meist schwarzen Hemd. Vorne ist mehr weiß zu sehen, wurde früher so zur Soutane getragen. Inzwischen ist meist nur noch ein weißer Steg übrig geblieben, der in den Hemdkragen geklemmt wird und so von Klerikern und Geistlichen unterschiedlicher Konfession getragen wird. Herzliche Grüße auch an alle Lieblinge. Euer hoffentlich nun offizieller Liebling, Cloud.ine.
Erstmal super schön, dass sie uns geschrieben hat. Und zum Zweiten bin ich hängen geblieben bei der Bezeichnung für diesen Kragen, bei der Bezeichnung Currywursthalter oder Currywurst. Was hat sie da geschrieben? Currywurst? Was war das? Currywurst?
Currywurstkragen war das. Ich muss gerade zurück in Currywursthalter.
Okay, pass auf. Das weiß ich noch ganz genau. Als ich früher auch viel Wurst gegessen habe, bekamst du die Wurst, und ich frage mich, ob das heute noch so ist. Ich bin ja raus ein bisschen aus dem Game. Bekamst du die Wurst auf so einer Pappe, und am Rand dieser langen Pappe, auf der die Wurst lag, war wirklich so ein Stück, das ein bisschen abgetrennt war, und du konntest das abreißen und damit konntest du dann die Currywurst anfassen oder die Wiener Wurst oder das Würstchen. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich total, natürlich. Habe ich aber seitdem nie wieder gesehen, also seit meiner Kindheit wahrscheinlich. Aber du hast völlig recht.
Ja.
Sehr lustig, stimmt. Currywursthalter. Ich hatte mich auch gefragt, warum heißt es wohl Currywursthalter? Super. So, wir haben noch 2 kleine. Bei dem nächsten braucht jemand wirklich unseren Ratschlag. Und dann können wir das Ganze mit begleiten in Zukunft. Anna hat uns geschrieben, Name ist geändert, sagt sie. 21 Jahre alt, ich studiere und lebe in Hamburg, wo ich auch geboren wurde. Seit 2 Jahren höre ich euch regelmäßig, bisher jedoch als stiller Liebling. Nun habe ich aber ein persönliches Anliegen, das ich gerne mit euch teilen möchte. Vor einiger Zeit haben mein Freund und ich uns getrennt. Es war die richtige Entscheidung, weil wir beide erkannt haben, dass wir keine gemeinsame Zukunft sehen. Da es keine schlimme Trennung war, merke ich inzwischen, dass mir eine Partnerschaft fehlt. Ich frage mich nun, wie und wo ich jemanden kennenlernen könnte. Tipps dafür sind auch sehr willkommen. Kürzlich war eine Freundin meiner Mutter bei uns zu Besuch. Als sie auf dem Balkon, der zum Innenhof der Wohnhäuser in meiner Straße gerichtet ist, rauchte, entdeckte sie einen jungen Mann in oder auf seinem Balkon. Sie rief mich hektisch dazu und tatsächlich, ich war positiv überrascht, da er genau mein Typ ist. Seitdem habe ich ihn immer wieder auf seinem Balkon gesehen, wenn ich selbst mal draußen war. Vor kurzem war ich für ein paar Tage bei einer Freundin in Italien, in Padova. Und als ich zurückkam, habe ich ihn einige Zeit lang nicht gesehen. Vermutlich war er ebenfalls verreist. Inzwischen taucht er aber wieder regelmäßig auf seinem Balkon. Und nun würde ich sehr gerne Kontakt zu ihm aufnehmen, bin aber unsicher, wie ich das anstellen soll, ohne dass es seltsam wirkt. Meine Freundin hat mir geraten, ihm einfach mal zuzuwinken, wenn wir beiden draußen sind. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was daraus entstehen würde und ob ich mich das wirklich traue. Zurzeit finde ich ständig kleine Ausreden, um auf den Balkon zu gehen. Blumen gießen, Wäsche aufhängen, Kaffee trinken. Leider rauche ich nicht. Doch wenn er tatsächlich dort ist, weiß ich nie, wie ich reagieren soll. Vielleicht habt ihr ja eine kreative Idee, wie ich einen ersten Schritt machen könnte, ohne dass es mir oder ihm unangenehm wird. Ganz liebe Grüße. Von Anna, Name geändert. So, also Anke, du als erstes Mal, was sagst du?
Okay, also Ich bin wahrscheinlich die Falsche. Anna, Name geändert. Ich traue mich ganz wenig. Also ich halte mich immer für super offen und für mutig und neugierig. Aber in anderen Belangen, bei sowas bin ich ganz schlecht. Also wenn ich überhaupt mal forsch bin und proaktiv bin, dann ärgere ich mich manchmal hinterher, weil ich denke, das war jetzt zu viel. Da finde ich mich dann ein bisschen zu viel. Aber ich finde Winken erstmal nie verkehrt. Aber man steckt natürlich auch im Gegenüber nicht drin. Was ist, wenn das ein glücklicher Familienvater ist? Oder weißt du, wenn der überhaupt kein Interesse hat, dann möchte man ja auch nicht übergriffig sein und man möchte auch nicht dreist sein und man möchte nicht ein Schild aufhängen, auf dem steht, hallo Nachbar, Bock auf Kaffee? Ist ja auch Kacke. Wenn der dann denkt, hä, was will die von mir? Die liest meine Signale falsch, ich gebe auch gar keine Signale. Was würdest du denn sagen, Chrissy?
Ich finde das mit dem Winken erstmal total super und unverbindlich und dass man einfach mal so fröhlich winkt. Denn alleine durch diese positive Ausstrahlung wird man automatisch neugierig auf diesen Menschen, weil jemand so freundlich winkt.
Ja.
Und dann ist zum ersten Mal Blickkontakt hergestellt, man hat zum ersten Mal sich gezeigt und Aufmerksamkeit. Und ab diesem Augenblick bist du jemand für ihn. Bisher bist du ein anonymes Gesicht, das er vielleicht nicht beachtet hat, aber ab dem Moment bist du jemanden für ihn. Du wirst quasi, du materialisierst dich und ab dem Augenblick wird er dich wahrnehmen und fortan wird es immer einen Kontakt geben und irgendwann trifft man sich auch mal auf der Straße, vielleicht beim Müll runterbringen oder so und ich meine, klar, irgendwann kann man auch, weil man nicht sprechen muss, so ein riesen Pappschild mit seiner Telefonnummer vielleicht hochhalten.
Ja, das ist das nicht schon ein Schritt zu viel?
Weißt du, so hochhalten, ruf doch mal an.
Ja.
Ja, aber man muss nicht sprechen. Und das ist der Vorteil. Weißt du, und er kann anrufen, er muss auch nicht anrufen. Er kann auch so tun, als würde er es nicht sehen. Ja.
Okay.
Aber ich glaube, mit Winken muss es beginnen. Und Winken ist das Unverbindlichste und aber auch einfach Freundlichste.
Gut, ja. Oh, auf jeden Fall muss sie uns auf dem Laufenden halten, denn Chrissy, beim Müll runterbringen im Treppenhaus werden sie einander nicht treffen. Der lebt ja in einem anderen Haus. Das ist ja nicht mal dieselbe Straße, denn sie teilen den Blick in den Hof. Das heißt, er lebt Haus. Oder?
Mhm.
Das ist nicht dasselbe Haus oder.
Aber selbst wenn es so ist, dann bringe ich meinen Müll halt mal woanders hin. Dann bringe ich meinen Müll mal in einer anderen Straße in eine Tonne. So.
Ja, sehr gut.
Ja, nee, ich glaube aber ich sag mal so, erst mal winken, dann Anna-Name geändert, meldest du dich bitte wieder bei uns und dann gucken wir, wie es von dem Winken weitergeht. Wir werden inzwischen Strategien uns überlegen.
Ja,
okay,
gut.
Es ist ein Langzeitprojekt.
Absolut.
Dann muss man natürlich erst mal auch an der Klingel versuchen herauszufinden, wer er sein könnte. Weißt du, das ist jetzt das
Wie soll
das
denn
nächste.
Das gehen? Klingel, du kannst doch nicht aufgrund
checken,
eines
und
nein,
gucken,
das, Chrissy,
wer er ist.
Das, was bist du, wo kommst du, unter welchem Stein hast du denn gelebt? Du kannst doch nicht, du siehst da drüben nur einen Kerl, den du interessant findest, weißt du, und hast ein bisschen Herzklopfen. Du hast keine Information, du weißt nur, wie er aussieht. Du weißt nicht mal, welche Sprache er spricht. Du weißt nicht mal, ob er da mit Mann oder Frau oder Kindern oder Tieren oder was auch immer zusammenlebt. Lebt er dort überhaupt? Vielleicht betreut er da jemanden. Wir wissen nichts, Chrissy. Was soll er denn auf dem Klingelschild stehen? Der hübsche Mann von gegenüber?
Nein, aber wenn da so 8 Leute zum Beispiel in diesem Haus wohnen, dann weiß man schon mal, einer von diesen 8 Nachnamen ist es. Und dann wird ein bisschen gegoogelt, ein bisschen in Social Media, Ecosiat und so, weißt du? Also,
ach, guck mal, das würdest du, ja. Sieh mal, und dann wäre das schon für mich passé. Dann hätte ich schon keinen Bock mehr. Wenn mir jemand hinterher googelt, wäre ich schon raus. Der würde schon denken, pff, was ein Abtörner. Das muss doch origineller gehen.
Du musst es ja nicht verraten. Es geht darum, Zufällen auf die Sprünge zu helfen. Verstehst du? Einfach nur so kleine Momente, in denen man sich begegnen könnte vielleicht, einfach zu kreieren. Wir werden uns da noch was ausdenken und Anna-Name geändert, hält uns bitte auf dem Laufenden.
Ja, bitte.
Zum Schluss, das ist die letzte, die kommt von Tanja Rühl, unserer Lichtdesignerin in Residence.
Ah.
Ja, die teilweise in Paris auch für die Oper dort Licht macht und so. Und das ist eine kleine, ganz süße Geschichte zum Schluss. Hallo, ich bin's, ich hoffe, es geht euch gut und ihr leuchtet in den schönsten Farben des Spätsommers. zur Sendung letzte Woche und euren Theaterbesuchen in New York möchte ich auch zwei Anekdoten beisteuern. Beim Zuhören hatte ich erst das Gefühl, ich könne die eine Geschichte nicht teilen. Aber als Anke beichtete, bei Philip Seymour Hoffman eingeschlafen zu sein im Theater in New York, dachte ich, da kann ich auch mithalten. Ich bin nämlich 2006 in dem Stück Three Days of Rain mit Julia Roberts, Paul Rudd und Bradley Cooper eingeschlafen, in der dritten Reihe sitzend.
Nein.
Den ersten Teil des Stücks konnte ich auch gerade erst in New York gelandet noch mitverfolgen und war surreal begeistert, die wunderbare Julia Roberts so nahe sehen zu können. Nach der Pause überkam mich dann der Schlaf. Ich rede mir bis heute noch ein, dass das niemand bemerkt hat. Es war dunkel im Zuschauerraum und die Schauspielenden vom Frontlicht geblendet und komplett im Stück achteten sicher nicht auf uns Zuschauer. So, das war diese eine kleine Geschichte. Wer mal ins Theater gegangen ist mit Jetlag, der weiß, wie der Körper reagiert, wenn das Licht erstmal ausgeht. So, jetzt kommt. Ein Jahr später und ohne Jetlag ergab sich die Möglichkeit, die grandiose Julianne Moore unter der Regie von Sam Mendes an der Seite von Bill Nye in The Vertical Hour erleben zu dürfen. Ich war gefesselt. Nach der Vorstellung hatte ich sogar noch das große Glück, an der Stage Door, ja, am Bühneneingang, ein paar Worte mit Julianne Moore zu wechseln. Unter anderem über ihre Highschool-Zeit, die sie in Frankfurt am Main verbracht hat, weil ihr Vater bei der US Army war. Ein schönes Foto erinnert mich an diesen Abend. Dieses Foto seht ihr auch im Live-Blog auf oder in unserem Blog vivadertagliebling.de, dort im Blog zur aktuellen Sendung. Einige Zeit später schickte ich ihr dieses Foto, damals noch via MySpace, kennt das noch jemand? Und bedankte mich noch einmal für ihre Performance und den kurzen Moment danach. Julianne schrieb sogar zurück mit den Worten, "Thank you for sharing this with me. It reminds me that I still touch lives and feel good about it." Alles Liebe und keep on touching lives, eure Tanja.
Wow.
Schön, oder?
Wow. Sieh mal, dann und wann ziehe ich dich ja auf, damit, dass du auch deine Playbills dir unterschreiben lässt und am Bühneneingang, Bühnenausgang wartest auf die SchauspielerInnen und dann denke ich so, oh, das würde ich niemals machen, weil ich immer denken würde, das ist übergriffig und das ist ein bisschen aufdringlich. Aber sieh mal, aus der anderen Perspektive heißt es, schön, dass du das geteilt hast, liebe Tanja, weil ich jetzt wieder spüre, ich berühre Menschen mit meiner Arbeit und das macht mich froh. Ja, so kann man das natürlich auch sehen, klar. Mhm. Aber ich würde immer denken, ich bin ein aufdringlicher Fan, ja, ehrlich gesagt.
Manchmal lohnt es sich einfach hinzugehen und einfach noch kurz mal zu schnacken. Es ist auch ihr Publikum und manchmal ist es ja auch irgendwie ganz nett. Ich habe ja auch schon mit Bryan Cranston dann kurz geschnackt und mit Nicole Kidman und mit Al Pacino habe ich High Five gemacht. Das sind natürlich auch schöne Momente, die man mitnimmt ins Leben und ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ansonsten müssen sie halt so rausgehen, dass man es nicht merkt. Ansonsten müssen sie sich halt rausschleichen.
Aber Chrissy, du weißt schon, dass dein und mein geliebter, verehrter Bryan Cranston Ende des Jahres in London Theater spielt.
Ich weiß, ich gehe auch hin. All My Sons. Ich gucke es mir auch wieder an. Ich glaube, es war All My Sons, soweit ich mich erinnere.
Es ist All My Sons.
Ich hatte noch keine Karten, weil ich den Termin noch nicht festmachen konnte.
Ja.
Es ist All My Sons, ja.
Und als All My Sons bin ich leider ein bisschen, traumatisiert ist ein großes Wort, aber verbinde ich nichts Gutes mit, weil ich das in der Schule gelesen habe. Ist es Arthur Miller? Ich weiß nicht. All My Sons, okay. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Kennst du das Stück?
Ich fand's okay, hab's mal gesehen. So, ja, dann, das war es für heute. Danke für eure Nachrichten. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com. Das ist unsere Adresse. Wir hören uns mit euren Geschichten auch am kommenden Donnerstag wieder und am Montag sind wir sowieso alle zusammen und gucken, was so in der Zwischenzeit alles passiert ist, was wir gelesen, gesehen oder auch gehört haben.
Bis dann, Bradley.
Bis dann, Julia.